Hallo liebe Studis, herzlich willkommen zur Linie Algebra. Ich gucke nochmal, ob alles an ist. Ja, das Mikro auch, dann müssten Sie mich verstehen können. Ich bin fast ganz alleine im Hörsaal 307, nur fast allein, weil, wie Sie vielleicht sehen können, hier zwei Leute mir zuhören. Einmal Jean-Luc, oh, der muss auf jeden Fall jetzt noch blinken mit seiner Mütze. So, genau, jetzt blinkt er. Und dann habe ich hier noch den sporadischen Weihnachtswichtel, den ich vor ein paar Jahren geschenkt bekommen habe von einem Kollegen, und der leistet mir jetzt auch Gesellschaft, damit ich hier nicht ganz alleine bin. Hallo also zu Hause, von wo auch immer Sie jetzt zuschauen. Wir machen weiter mit der Linienalgebra in Kapitel 4. Da geht es um Vektorraumhomomorphismen, und wir haben in der letzten Vorlesung Verknüpfungen kennengelernt, Kringelplus und Kringel, mit denen wir einerseits zwei Homomorphismen von einem Vektorraum V und einem anderen Vektorraum B oder dem gleichen addieren können. Und wir haben eine Verknüpfung kennengelernt, Kringel, bei der wir einen Skalar nehmen und mit einem Vektorraumhomomorphismus sozusagen multiplizieren. Wir werden sehen, dass da eine Skalarmultiplikation rauskommt. Und beim letzten Mal haben wir erstmal nur die Definitionen kennengelernt, haben einen Satz formuliert und haben mit dem Beweis des Satzes angefangen. Da quatsche ich Sie gleich nochmal kurz durch, aber zuerst möchte ich wiederholen, was Kringelplus und Kringel genau tun. Wir haben also hier die Voraussetzung, wie immer, dass K ein Körper ist und dass V und W Vektorräume über K sind. Und dann haben wir zwei Homomorphismen, V und Phi und Sigma, von V nach W. K-Homomorphismen sollen das sein, wir haben also jeweils die Homomorphie-Eigenschaft. Und dann wollen wir definieren, was Phi Kringel plus Sigma ist. Die Definition ist, dass Phi Kringel plus Sigma einen Vektor V aus V abbildet, indem einfach die Summe der Bilder unter Phi und Sigma gebildet wird. Und wenn wir ein Skalar Lambda haben, dann können wir Lambda Kringel Phi betrachten. Auch das soll eine Abbildung von V nach W sein. Und bei der machen wir einfach Folgendes. Wir nehmen einen Vektor V, bilden ihn ab, indem wir ihn zuerst mit Phi abbilden und dann Skalar mit Lambda multiplizieren. Das war die Definition. Dann haben wir uns ein Beispiel angeguckt in der letzten Vorlesung. Und dann haben wir Satz 4.3 formuliert. In Satz 4.3 haben wir die Bezeichnung Kringel plus und Kringel von gerade. Wir haben auch die Voraussetzung von gerade. Insbesondere heißt der Startvektorraum jetzt immer V und der Zielvektorraum heißt immer W, der Körper heißt immer K. Und wir wollen jetzt zeigen, dass die Menge der K-Homomorphismen von V nach W zusammen mit Kringel plus und Kringel einen K-Vektorraum bildet. Und bevor wir da jetzt wieder einsteigen in den Beweis und wiederholen, was wir schon gemacht haben, möchte ich mal kurz daran erinnern, was wir da zeigen müssen. Wir brauchen diese Vektorraumbedingungen V1 und V2. V1 sagt, dass die Menge, die wir betrachten, mit dem, was die Addition sein soll, also hier mit Kringel plus, eine abelsche Gruppe sein soll. Und V2 besteht aus mehreren Rechenregeln, die mit der Skalarmultiplikation zu tun haben. Das Erste, was man sich immer überlegen muss, ist, dass Kringel plus und Kringel in diesem Fall, so heißen sie hier, sich so verhalten, wie eine Vektorraumaddition und eine Skalarmultiplikation das tun sollen. Sprich, man darf nicht aus der Menge rausfliegen, wenn man verknüpft mit Kringel plus bzw. mit Kringel. Und das war dann auch das Erste, was wir uns letztes Mal überlegt haben. Wir haben uns, Moment, ich schalte mal um auf die Tafel. So. Wir haben uns zwei Homomorphismen hergenommen, Phi und Sigma, von V nach W und ein Skalar Lambda. Und dann haben wir uns überlegt, dass die Kringelsumme, also Phi Kringel plus Sigma, und dass das Kringelprodukt, Lambda Kringel Phi, jeweils auch wieder Homomorphismen von V nach W sind. Und dafür mussten wir uns überlegen, dass für diese Abbildung der Startbereich V ist, okay, das ist klar, dass der Zielbereich W ist, das kann man auch sehen, und dass die Homomorphie-Eigenschaft jeweils gilt. Und die Homomorphie-Eigenschaft muss man sich wirklich einmal kurz überlegen. Das haben wir letztes Mal gemacht, wir haben das alles nachgerechnet. Und deswegen wissen wir jetzt schon, dass wir hier tatsächlich eine Verknüpfung haben und dass wir hier etwas haben, was eine Chance hat, eine Skalarmultiplikation zu werden. Insbesondere haben wir dann für die Menge der Homomorphismen von V nach W zusammen mit Kringel plus schon mal das erste Gruppenaxiom nachgerechnet, nämlich die Abgeschlossenheit bzw. dass Kringel plus eine Verknüpfung ist. Und hier ist wieder unser kleiner Schmierzettel. Wir wollen die Gruppeneigenschaften nachweisen für die Menge der Homomorphismen mit Kringel plus, denn das zusammen mit der Eigenschaft abelsch zu sein, ergibt ja V1, die Vektorraumeigenschaft V1. Hier haben wir jetzt also zum Abhaken die Eigenschaften G1, G2, G3, G4. Dann fehlt am Ende noch die Eigenschaft abelsch zu sein. Und das alles zusammen ergibt schon Sinn V1. Da wollen wir uns jetzt hinarbeiten und wir haben schon G1 geschafft. Ich bleibe also jetzt für einen Moment mit meiner Aufmerksamkeit bei Kinetos, aber wenn wir später zu V2 kommen, wo wir die Skalarmultiplikation brauchen, dann behalten wir im Hinterkopf, dass wir zumindest schon mal gesehen haben, dass wir beim Verkringeln nicht aus der Menge vom KVB rausfliegen. Gut, weiter geht's also jetzt mit G2. Was ist denn nochmal G2? Das ist das Assoziativgesetz und das werde ich nachher zusammen mit dem Kommutativgesetz erleben, denn beide Eigenschaften ergeben sich automatisch daraus, dass sie im Vektorraum V mit der ganz normalen Vektorenaddition gelten. Für den Moment werde ich also G2 ignorieren und werde direkt zu G3 gehen. In G3 geht es um ein neutrales Element. Und ich schreibe Ihnen jetzt eine Abbildung hin, also ein Element dieser Menge, und behaupte einfach, dass das sich neutral verhält und wir sehen dann auch gleich warum. Seite 0. Minus V ist. Naja, das schaue ich mir nochmal die Definition von Fingerprints an. Ich bilde jeweils ab und addiere dann die Bilder. Also habe ich VFI, das ist das erste Bild. Das zweite Bild ist V-Abbild minus V und dann addiere ich die im Background. Das ist jetzt ein Element von B, das auch, das heißt, dass wir hier die Addition im Vektorraum B betrachten. Und na, jetzt rechne ich einfach aus, das ist VP, lasse ich stehen. Und was ist hier los? Naja, V hoch minus Phi, schaue ich nochmal in die Definition, ist minus 1 des Körpers mal V Phi. Hier steht zweimal der gleiche Vektor. Und hier vor steht sozusagen 1 des Körpers und hier steht minus 1 des Körpers. Ich kann dann jetzt diese Skalare zusammenfassen, das ist so eine Art Distributivgesetz. Das gehört zu den Vektorraumaktionen, in diesem Fall zu dem Vektorraum B. Das ist eins von denen, die unter V2 stehen, C oder D, ich weiß gar nicht welches. Aber Teil A, V2a sagen wir, dass ich mir hier so eine 1 des Körpers davor denken darf als Skalar. Und C oder D sagt mir, dass ich die Skalare zusammenfassen darf, wenn der Vektor, der hier draußen steht, der gleiche ist. Und das mache ich jetzt einfach. Dann habe ich da also stehen, 1 des Körpers plus minus 1 des Körpers in Klammern mal V. Und was passiert dann? Na, die 1 und die minus 1, das ist ja das additive Inverse im Körper zu 1, die ergeben zusammen die 0 des Körpers. Und wir haben uns mal überlegt, dass wenn man irgendeinen Vektor mit 0 Skalar multipliziert, dass dann der Nullvektor rauskommt. Also ist das 0b. Und jetzt gucken wir, was haben wir gezeigt? Jeder Vektor aus V, egal welcher, wird von dieser Abbildung hier auf den Nullvektor geworfen. Das heißt, dass die Abbildung das gleiche tut wie Phi 0 und deswegen ist es gleich wie Phi 0. Schreibe ich hier nochmal hin, das ist das gleiche wie V abgebildet mit Phi 0. Damit haben wir wirklich gezeigt, wie behauptet, dass minus phi additiv invers ist zu phi bezüglich dieser Kringeladdition. Damit haben wir dann G4 erledigt. Und jetzt schreibe ich nur einen Satz hin, der G2 und das A-Durchsein erledigt. Und vorher erzähle ich aber, was ich mir dabei denke. Also, was denke ich mir? Wenn man drei Homomorphismen nimmt und die mit Kringel plus verknüpft und irgendwie klammert, dann läuft es ja darauf hinaus, dass man immer so einen Vektor V nimmt und abbildet, dann hat man nachher drei solche Bilder stehen und die addiert man und einmal klammert man so und einmal klammert man so. Aber im Vektorraum B zusammen mit der Addition ist egal, wie ich klammern würde, denn da gilt ja schon das assoziative Gesetz für Plus. Dementsprechend gilt es dann für Kringel Plus auch, denn das lässt sich ja zurückführen auf diese Rechnung im Vektorraum B. Und ich behaupte, dass es beim Kommutativgesetz genauso funktioniert. Wenn ich nämlich jetzt statt Phi Kringel plus Sigma die andere Reihenfolge nehme, Sigma Kringel plus Phi, dann habe ich ja die gleichen Bilder da stehen, nämlich V Phi und V Sigma, und einfach nur in anderer Reihenfolge bei der Addition in W. Aber im Vektorraum W ist egal, in welcher Reihenfolge ich Vektoren addiere, weil W mit plus eine arische Gruppe ist. Das gehört ja bei Vektoren dazu. Es ist also schon wieder so, dass die Rechenregel, die wir haben wollen, sich zurückführen lässt auf die entsprechende Rechenregel im Vektorraum B mit Plus. Und so einen Satz werde ich jetzt hinschreiben, G2, und die Kommutativität für Kringel Plus ergeben sich daraus, dass diese Rechenregeln für den Vektorraum B mit der Addition in B gelten. Großer Teil der Vektorraumeigenschaften erledigt. und es fehlt noch vor zwei. V2 besteht aus diesen Teilen A bis D. Mal kurz erinnern, ob wir noch wissen, was da alles passiert. Ich schiebe mal ein bisschen um. Und lasse die Tafel auch noch kurz da und lasse mich kurz da und lasse das Video kurz da. Weil dann wir noch drauf gucken können, bevor ich dann gleich rübergehe auf die andere Seite. Denn wir müssen ja von V2 noch was zeigen. Das sind vier Eigenschaften. Einmal hat man die Eigenschaft, dass wenn man die 1 des Körpers daran multipliziert, der Vektor selber rauskommt. Dann hat man was passiert, wenn man 2 Skalare nimmt und multipliziert. Dann hat man die beiden Distributivgesetze, einmal Addition im Körper und Skalarmultiplikation und einmal Addition im Vektorraum und Skalarmultiplikation. Und das sind die vier Eigenschaften, die wir jetzt zeigen müssen. Und da man immer im Prinzip dasselbe macht und es immer irgendwie zurückführt auf Eigenschaften im Vektorraum W, wo ja die ganzen Bilder liegen, mit denen wir rechnen, habe ich beschlossen, dass ich einfach nur 2 dieser Rechengesetze jetzt mit Ihnen überprüfe und die anderen beiden, die können Sie glauben oder selber ausprobieren oder Sie können es auch nicht glauben und sagen, ich möchte das sehen und dann müssen Sie es mir sagen. Jetzt können Sie halt gerade nicht Jean-Luc Bescheid sagen, nicht so gut. Deswegen gibt es die Möglichkeit, mir eine Mail zu schreiben und wenn Sie nicht wollen, dass ich weiß, wer Sie sind, dann müssen Sie halt eine entsprechende E-Mail-Adresse benutzen, die das nicht preisgibt oder in die Sprechstunde kommen, mit einem Spitznamen sich anmelden und mir das dann in den Chat schreiben. Das geht auch. Es gibt also Möglichkeiten, auch jetzt noch, mich anonym zu kontaktieren und mir Fragen zu stellen. Und das betrifft jetzt natürlich die ganze Vorlesung und die nächste auch. Wenn da irgendwas sein sollte, wo Sie gern mehr wissen möchten, wo Sie mehr Details haben möchten oder wo einfach noch Fragen aufkommen, dann kontaktieren Sie mich bitte. So, genug Vorrede. Jetzt war ich auch nicht lange genug hier auf der Tafel. Dann wechsle ich jetzt die Seite und mache 2 von den 4 Eigenschaften aus V2. Ich mache mal V2a und dann 1 der Distributivgesetze. V2a und ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich D machen möchte. Genau. V2a, V2d. Was brauche ich denn dazu? Na, da brauche ich Elemente aus der Menge, die wir gerade betrachten, also aus dieser Menge hier. Da habe ich schon welche, ich habe ja schon 4 und 7, die nutze ich einfach mal. Und die Skala brauche ich auch, dann nehme ich einfach Lambda. Habe ich auch schon. Und für V2a muss ich zeigen, dass wenn ich Phi nehme und Skalar multipliziere mit 1 des Körpers und mit der Skalarmultiplikation ist jetzt die Kringelmultiplikation gemeint, dann muss ich zeigen, dass da wieder 4 rauskommt. Und 2 Abbildungen sind gleich, wenn sie das gleiche tun. Also muss ich gucken, was passiert, wenn ich diese Abbildung nehme und einen Vektor V aus V damit abbilde. Also sei V aus V nehme ich. Mit 1 des Körpers Kringel Phi. So, was sagt denn die Definition? Na, die sagt, dass ich die 1 des Körpers als Skalar vor das Bild ziehe. Also steht hier 1 mal Phi. Und jetzt benutze ich, dass das hier im Vektorraum W passiert. Phi ist ja im Bild, liegt also im Bildbereich, also im W. Und Skalarmultiplikation dort heißt, dass der Vektor sich nicht verändert. Hier benutze ich also die Eigenschaft V2a im Vektorraum W. Und dann kommt raus Vphi, was das gleiche ist wie Vphi. Das heißt, hier ist egal, ob ich mit 1k Kringelphi abbilde oder mit Phi. Also sind die beiden Abbildungen. V2a in der Menge, die uns gerade interessiert. Und bei V2d mache ich es genauso. Da habe ich auch wieder 2 Abbildungen, von denen ich zeigen möchte, dass sie gleich sind. Das werde ich auch einmal hinschreiben, was ich zeigen möchte, damit Sie dann gleich nachvollziehen können, warum ich so anfange zu rechnen. Und wieder geht es darum, dass ich die beiden Abbildungen, von denen ich zeigen möchte, dass sie gleich sind, auf einen Vektor anwende und gucke, ob das gleiche rauskommt. In V2d
Distributivgesetz, wo man zwei Vektoren addiert und skalar multipliziert von links und dann guckt, dass man das so auseinanderziehen kann. Das heißt, was wir zeigen wollen, Lambda Kringel, Phi Kringel plus Sigma ist das gleiche wie Lambda Kringel Phi Kringel plus Lambda Kringel Sigma. Ich hoffe, dass man das gut lesen kann. Ich schreibe jetzt relativ groß, obwohl Sie ja nicht hier sind und das dann natürlich schon größer machen können, aber trotzdem versuche ich relativ groß und deutlich zu schreiben. Zwei Abbildungen, beide starten in V und enden in B. Ich muss nur gucken, dass sie mit jedem Vektor in V dasselbe machen. Sei also V aus V, beliebig wieder. Und dann fange ich einfach mal hier auf der linken Seite an und bilde das V damit ab. Die sagt, rechne das Bild aus und schreibe den Skalar davor. Dann steht hier Lambda mal V abgebildet mit Kringel plus Sigma. So, jetzt lasse ich den Skalar da vorne in Ruhe und überlege mir, was hier passiert. Nach V mit dieser Summe abzubilden heißt, dass ich V einzeln mit den Abbildungen abbilde und dann die Bilder addiere. Also schreibe ich hier Lambda mal, jetzt schadet die Klammer nicht, V Phi plus V Sigma. Einfach nach Definition von Kringel plus. Ich habe hier die Definition von Kringel plus und hier die Definition von Kringel plus. Und mehr ist momentan noch nicht passiert. Jetzt steht das da. Und was haben wir jetzt hier? Na, das ist ein Skalar aus K, das ist ein Vektor aus B, das auch. Hier steht eine Summe. Das sieht also aus wie das entsprechende Distributivgesetz im Vektorraum W. Also Eigenschaft V2D in W. Und die kann ich hier benutzen und kann das schreiben als Lambda mal Vi plus Lambda mal V Sigma. Und was ist das? Naja, Lambda mal Vi ist das gleiche wie V abgebildet mit Lambda Kringel Phi, nach Definition. Also habe ich da stehen V hoch Lambda Kringel Phi. Und genauso hier, das ist V hoch Lambda Kringel Sigma. Und wenn ich jetzt nochmal hingucke, dann sehe ich, dass ich den gleichen Vektor abgebildet habe mit diesen beiden Homomorphismen und dann habe ich die Summe gebildet. Aber das ist ja genau die Definition von Kringel plus, sodass ich also jetzt das schreiben kann als V hoch Lambda Kringel Phi Kringel plus Lambda Kringel Sigma. Wenn Sie das quasi jetzt rückwärts ausrechnen mit der Definition von Kringel plus, dann sehen Sie, dass das. Und wir fassen das kurz zusammen. Auf der rechten Seite steht das Bild von V unter Lambda Kringel Phi Kringel plus Lambda Kringel Sigma. Auf der linken Seite steht das Bild von V unter Lambda Kringel in Klammern Phi Kringel plus Sigma. Und die beiden Bilder sind gleich, und zwar für jeden Vektor V. Daher sind die Abbildungen gleich. Schreibe ich mal, was zu zeigen war. Denn oben steht ja was. Die anderen beiden Eigenschaften funktionieren wie gesagt so ähnlich, auch einfach nur einsetzen, Definition einsetzen und benutzen, dass W im Vektorraum ist. Und dann haben wir das alles und haben V1 und V2 nachgewiesen, sodass damit, wenn ich mich nicht sehr täusche, der Satz bewiesen ist. Und ich gucke mal den Wichtel und Jean-Luc an, die haben gerade keine Fragen. Wenn Sie welche haben, dann sagen Sie mir Bescheid. Mehr, wie gesagt, gerne am Anfang. So. Das nächste Konzept, das ich gerne mit Ihnen besprechen möchte, ist das der sogenannten linearen Ausdehnung oder der linearen Fortsetzung. Und da gucken wir erstmal und dann können wir das in Ruhe verdauen, während ich die Tafel wische und wir den nächsten Satz anschauen.
hier kommt erstmal die Definition. Die Idee ist, dass wir uns überlegen, dass es bei K-Homomorphismen reicht, wenn man die Bilder von Basisvektoren kennt. Dadurch ist dann der Rest des Homomorphismus eindeutig festgelegt. Und um uns das zu überlegen und um eine Sprache dafür zu haben, wie man das ausdrücken kann, führen wir jetzt ein, was die sogenannte k-lineare Fortsetzung ist. Alle Voraussetzungen sind wie vorher, K ist ein Körper, Frau und Wesen, Vektorräume, bla bla bla. Die Dimension von Frau soll jetzt mal n heißen, soll also insbesondere endlich sein. Und dann nehmen wir uns eine K-Basis von V her und die Vektoren sollen B1 bis Bn heißen. Die ganze Basis soll B heißen. Und jetzt ist da einfach eine Abbildung gegeben, Alpha. Alpha weist jedem Vektor aus der Basis B irgendein Bild zu im Vektorraum B. Irgendwie, kann alles dasselbe sein oder unterschiedlich, wissen wir nicht, völlig egal. Wichtig ist, dass wir hier nur voraussetzen, dass die Basisvektoren, die wir uns hergenommen haben, ein Bild haben. Mehr wissen wir erstmal nicht. Und ausgehend davon definieren wir jetzt eine Abbildung, die jeden Vektor aus V abbildet. Und die Idee dabei ist, zu benutzen, dass man jeden Vektor aus V mit Hilfe der Basisvektoren darstellen kann, als Linearkombination. Alpha hieß die ursprüngliche Abbildung. Die neue Abbildung soll jetzt Alpha Schlange heißen und die heißt k-lineare Fortsetzung von Alpha auf V. Hier ist, was wir machen. Wenn wir einen Vektor V aus V abbilden wollen mit Alpha Schlange, dann nehmen wir uns erstmal Skalaria Lambda 1 bis Lambda n aus K, derart, dass man V als Linearkombination schreiben kann mit den Basisvektoren in der Form, wie wir das kennen, Lambda 1 mal B1 plus Lambda 2 mal B2 und so weiter bis hin zu Lambda n mal Bn. Das ist jetzt eine Linearkombination für den Vektor V. Und jetzt definiere ich das Bild von V unter Alpha Schlange, indem ich sage, naja, ich schreibe halt die Linearkombination hin und bilde dann die Basisvektoren, so wie sie da stehen, mit Alpha ab. Die Bilder kenne ich, die setze ich sozusagen ein und was auch immer dann da rauskommt, ist das Bild von V unter Alpha-Schlange. Und die Sprachregelung dafür ist lineare Fortsetzung, lineare Ausdehnung, kann man auch sagen. Wichtig ist, dass wir den Körper K im Hinterkopf behalten, jedenfalls, falls da mehrere Körper sind. Und nochmal zur Erinnerung, wir fangen an mit Bildern von Basisvektoren und weil das Basisvektoren sind und weil man jeden Vektor aus dem Vektorraum mit denen darstellen kann, ist das ein sinnvolles Konzept, bei dem man wirklich dann am Ende jeden Vektor des Vektorraums V abbilden kann. Denn das ist ja der Witz bei einer Abbildung, im Startbereich muss für jedes Element klar sein, wie es abgebildet wird. Und wir machen uns das gleich nochmal ein bisschen genauer klar, warum das so funktioniert. Erstmal steht hier eine Vorschrift und ein Name dafür, wie das heißt. Und ich möchte Ihnen an einem kleinen Beispiel zeigen, wie das funktioniert. Vorher möchte ich aber einmal sozusagen klären, dass da wirklich eine Abbildung rauskommt, die wohl definiert ist und dass sie sogar die Homomorphie-Eigenschaft erfüllt. So, das machen wir zuerst und dann besprechen wir ein Beispiel. Hier ist also Lemma 4.4. Ich mache das mal so, dass Sie beides gut sehen können. Und wenn wir Lemma 4.4 besprochen haben, dann wische ich die Tafel und wir gucken uns den Beweis an. Die Voraussetzungen sind so wie gerade. V und B sind Vektorräume, K ist der Körper, über dem alles definiert ist, n ist die Dimension von V, B ist eine K-Basis von V, bestehend aus Vektoren B1 bis Bn, alles ist genau wie gerade. Alpha ist die Abbildung, mit der wir starten. Da werden die Basisvektoren abgebildet auf irgendwas in B. Und Alpha Schlange soll jetzt die Bezeichnung sein für die k-lineare Fortsetzung, so wie wir das gerade besprochen haben. Und dann behaupte ich, dass Alpha Schlange wirklich eine Abbildung ist von V nach B und dass es sogar ein Vektorraumhomomorphismus ist. Gut, während Sie das kurz verdauen, wische ich die Tafel. darüber eine Tafel. Was ist denn da zu tun? Na, erstmal möchte ich gerne klären, dass es überhaupt eine Abbildung ist, dass wir also wirklich jeden Vektor aus V mit Alpha-Schlange abbilden können und wissen, wie das geht. Und dann gucken wir uns die Homomorphie an. Das ist ja aber gar kein Problem, denn wir haben ja V und W explizit da stehen als Linearkonvention,
Und dann kriege ich für die Summe eine Linearkonvektion, indem ich einfach hier die Skalare so zusammenfasse. Kann ich rein hinschreiben. Summe gleich 1 bis n. Für v schreibe ich jetzt das hin, für w das. Und dann sehe ich, dass da ja die Basisvektoren w1 bis wn so in der gleichen Reihenfolge vorkommen. Und dann kann ich die Skalare dazu dann einfach immer zusammenfassen. Dann steht da lambda i. Das ergibt mir eine Linearkombination für V plus W. Und dann kommt jetzt der Schlange. Und was passiert jetzt? Eine alte Schlange bildet ab, indem man diese Linearkombination hinschreibt und dann die Basisvektoren nimmt und die mit Alpha abbildet. Das kann ich jetzt mal machen. Und jetzt kann ich die Summen wieder trennen. Da habe ich einmal stehen, die Summe über die Lambda i mal w i Alpha. Und einmal die Summe über die μ i mal w i Alpha. Und jetzt überlege ich sozusagen rückwärts. Naja, das hier ist doch das gleiche, als wenn ich die Linearkombination hinschreibe. Und dann außen mit Alpha Schlange abbilden. Und die Linearkombination, die drinnen steht, ergibt genau V. Also ist das V und Alpha Schlange. Und hier das gleiche. Das ist doch so, als wenn ich die Linearkombination nehme und außen mit Alpha Schlange abbilde. Und die Linearkombination, die drinnen, ergibt W. Also habe ich jetzt schon mal gezeigt, dass die Verträglichkeit mit der Addition gegeben ist. Das ist der erste Teil der Homomorphie-Eigenschaft und jetzt kommt noch die Skalarmultiplikation. Dann nehme ich also μ mal V abgebildet mit Alpha Schlange. So, gleiche Idee. Erstmal setze ich die Linearkombination ein. Hier steht V, also stehe ich in der Summe. Und das ganze Zeug wird abgebildet mit der Schlange. Mit den Rechenbildern im Vektorraum kann ich das μ da reinziehen und dann steht da einfach ein neuer Vektor mit neuen Skalaren in der Linearkombination, wo immer das μ noch so mit dabei ist. Da habe ich also geschrieben, so μ gleich 1 bis n, μ mal a mal i, das sind die neuen Skalaren, so, i, das Ganze abgebildet mit Alpha Schlange. Und jetzt kann ich einfach die Abbildungsvorschrift benutzen für Alpha Schlange. Hier steht eine Linearkombination. Abbilden heißt, dass man Alpha auf die Basisvektoren anwendet. Mach das nochmal. Dann steht hier μ mal unter i jeweils und dann die i unter Alpha. Und dann kann ich das μ, genauso wie ich es vorhin da reingezogen habe, wieder rausziehen, denn das μ hat ja mit diesem Summationsindex nichts zu tun, das kommt einfach in jedem Summanden vor. Dann steht ja μ mal Summe μ gleich 1 bis n, lambda μ mal b alpha. Und das hier ist nichts anderes als v unter Alpha Schlange. Deswegen kommt raus μ mal v abgebildet mit Alpha Schlange und wir sehen, dass es egal ist, ob ich zuerst Skalare skizziere und dann abbilde. Oder ob ich zuerst mit Alpha Schlange abbilde und dann mit Skalare skizziere. Und das war die Homomorphie-Eigenschaft. Jetzt haben wir also, dass die Abbildung Alpha Schlange von V nach B abbildet und die Homomorphie-Eigenschaft erfüllt. Deswegen ist es ein Vektorraum-Homomorphismus. Wie man ausgehend von Bildern von Basisvektoren einen Homomorphismus basteln kann. Der Homomorphismus, den man da bastelt, wird dann immer auf den Basisvektoren die gleichen Bilder haben, die die ursprüngliche Alpha hatte. Und wir sehen noch mehr im nächsten Satz. Vorher, da hat mich schon Luc gerade daran erinnert, möchte ich aber noch ein Beispiel mit Ihnen besprechen. Ich glaube,
dass das eigentlich darauf hinpassen müsste. Ich guck mal, wenn ich nicht zu groß schreibe, bleibe ich einfach mal da auf der Seite an der Tafel. In diesem Beispiel möchte ich einfach nur mal zeigen, ganz klein, wie man jetzt wirklich konkret so eine lineare Fortsetzung ausrechnet. Dann nehme ich mir eine Basissache her über den Körper R. B soll stehen aus den Vektoren 1, 2 und minus 1, 1. So, Hinweis an Sie, wenn Sie üben möchten, zu zeigen, dass irgendwas eine Basis ist, dann ist jetzt im Moment gekommen, um auf Pause zu drücken und kurz auf die Schmerzmittel zu schauen, warum das eine Basis für R Quadrat ist über R. Stichwort, R Quadrat hat Dimension 2 über R, denn wir kennen eine Basis für R Quadrat mit 2 Elementen. Deswegen können Sie sich jetzt bei dieser Menge aussuchen, ob Sie die Erzeugungseigenschaft oder die längere Unabhängigkeit nachweisen. Eins von beiden reicht, damit das eine Basis ist, denn es sind 2 Elemente. Zum Üben können Sie natürlich auch beides zeigen. Ich bin jetzt einfach faul und gar nichts, sondern ich gucke drauf und sehe, ah ja klar, das ist eine längere unabhängige Menge, die Anzahl der Vektoren stimmt. Also es ist tatsächlich eine R-Basis für R Quadrat. Das kann ich also jetzt benutzen, um zu basteln und eine lineare Ausdehnung zu konstruieren. Ich denke mir einfach einen Vektorraum aus, in den ich abbilden möchte. Dann denke ich mir Bilder aus für diese beiden Vektoren und dann fange ich an zu basteln. In meinem Beispiel hier soll es also ganz einfach sein. Der Vektorraum, in den ich abbilde, ist auch wieder R Quadrat. Und ich schreibe ihm die Bilder mal hin. Bei 2 Alpha, eine Abbildung von B nach V. Und ich muss ja einfach nur die beiden Bilder hinschreiben. 1, 2 Alpha soll sein 3, 4. Und minus 1, 1 und Alpha soll sein 0, 2. Und jetzt möchte ich die lineare Fortsetzung von Alpha basteln, also Alpha Schlanken. Und ich schreibe das jetzt nicht alles allgemein hin, sondern ich bastel mal mit Ihnen zusammen ein oder zwei konkrete Bilder. Das, was ich mir überlegt habe, war 1, 5. Wir rechnen 1, 5 unter Alpha Schlange. Erstmal zur Erinnerung, was war nochmal Alpha Schlange? Na, unsere Notation sagt, dass man Bilder unter Alpha Schlange rechnet, indem man den Vektor, den man abbilden möchte, mithilfe der gegebenen Basis darstellt und dann in die Linearkonversion bei den Basisvektoren Alpha einsetzt, also die Basisvektoren mit Alpha abbildet, das da einsetzt und dann kommt irgendwas raus. Zuerst brauche ich also einen Schmierzettel vielleicht oder ein Schmieräckchen, in dem ich ausrechne, wie ich 1,5 darstellen kann mit der Basis B. Und da sehe ich, naja, wenn ich 2 mal den ersten nehme, dann komme ich auf 2, 4. Dann fehlt hinten noch einer für den 5, also vielleicht plus. Der hier. Und das passt, wenn ich plus den zweiten einmal rechne, dann wird vorne aus der 2 wieder eine 1 und hinten wird aus der 4 eine 5. Das passt. 2 mal der erste plus 3 mal der zweite ist tatsächlich, wir rechnen nochmal nach, vorne steht 2 plus minus 1 ergibt 1, hinten steht 2 mal 2, also 4 plus 1 ergibt 4. So, das war mein Schmierzettel. Unser Schmierzettel. Und jetzt kann ich das wirklich ausrechnen. 1, 5 unter Alpha Schlange ist die Linearkonversion da drüben. 2 mal 1, 2 plus 1 mal minus 1, 1 unter Alpha Schlange. Und jetzt kommt die Definition von Alpha Schlange. Wir nehmen die Linearkonversion und bilden die Basisvektoren, so wie sie da stehen, mit Alpha ab. Da wissen wir, was rauskommt. Dann habe ich also 2 mal
1, 2 mal Alpha plus 3 mal minus 2 minus 1 mal Alpha. Er setzt sich da ein. 1, 2 unter Alpha ist 3, 4. Und einmal minus 1, 1 unter Alpha, das ist 0, 2. Und jetzt kann ich das noch ausrechnen. Vorne steht 2 mal 3, also 6, plus 0, ergibt immer noch 6. Und hinten steht 2 mal 4, also 8, plus 2, das ergibt 10. So macht man das. Man hat die Bilder der Basisvektoren gegeben und dann rechnet man die Bilder von irgendwelchen Vektoren aus, indem man sich in Linearklassen hinschreibt. Dafür braucht man nämlich einen Schnitzel. Und dann setzt man ein und rechnet es aus. So funktioniert die lineare Fortsetzung. Jetzt kriegen Sie wieder eine kleine Pause bei den Fischen. Vorher möchte ich Ihnen den Satz zeigen, den wir gleich beweisen wollen. Satz 4.5. Satz 4.5 ist einer unserer Schlüsselsätze, wenn es darum geht, k-lineare Abbildungen oder Vektorraumhomomorphismen, das ist dasselbe, möglichst kompakt zu erklären und möglichst kompakt darzustellen. Denn, wie fasse ich das am besten zusammen? Viele der Vektorräume, mit denen wir arbeiten, haben unendlich viele Elemente. Und wenn ich da jedes Mal mir eine Abbildungsvorschrift überlegen muss oder wenn ich jedes Mal irgendwie erklären muss, wohin diese unendlich vielen Vektoren abgebildet werden, dann ist es ziemlich mühsam. Und es ist auch nicht immer so, dass es ganz einfach ist, eine Abbildungsvorschrift hinzuschreiben. Aber wenn es uns gelingt, die Information so zu komprimieren, dass es reicht, wenn wir sagen, was mit Basisvektoren passiert, dann wird das Ganze plötzlich handhabbar. Denn die Vektorräume, mit denen wir arbeiten, haben zwar häufig unendlich viele Elemente, aber sie sind in der Regel endlich dimensional. Sprich, man kann eine endliche Basis hinschreiben. Und dann habe ich auf einmal eine endliche Menge von Vektoren und brauche nur die Bilder davon zu kennen und kann mir den Rest daraus erschließen. Wenn mir das gelingt, wenn uns das gelingt, dann haben wir auf einmal sehr viel Information ganz kompakt beisammen und können dann viel besser damit arbeiten und können uns dann überlegen, wie muss diese Information dargestellt sein, was ist da besonders wichtig, damit wir möglichst schnell, möglichst viel über die Abbildung rausfinden. Das ist quasi ein Leitthema der gesamten Vorlesung für die nächsten Wochen in Teil 1 und dann im Sommer auch weiter in Teil 2. Satz 4.5 ist dafür gewissermaßen die Grundlage. Wir haben zwei Vektorräume, V und W, die können wieder gleich sein, müssen sie aber nicht. Alles passiert über den gleichen Körper K. V soll Dimension n haben und wir haben wieder eine Basis mit Vektoren W1 bis Wn, genau wie vorher. Und jetzt behaupte ich, dass wenn wir irgendeinen Homomorphismus Phi hernehmen, von V nach W, dass der dann eindeutig bestimmt ist dadurch, dass wir die Bilder der Elemente aus der Basis kennen. Und jetzt drücke ich das nochmal anders aus und so werden wir das auch im Beweis gleich behandeln, so werden wir uns der Frage nähern. Wenn wir Elemente aus dem Zielbereich W haben und wenn zwei Homomorphismen die Basisvektoren aus B in der Reihenfolge, wie sie gegeben sind, auf die gleichen Elemente aus B abbilden, dann sind die beiden Homomorphismen gleich. Anders gesagt, es gibt für vorgegebene Bilder nur eine Möglichkeit, was für ein Homomorphismus das dann sein kann von V nach B mit diesen Bildern. Da steckt sehr viel drin. Man muss die gleiche Basis benutzen die ganze Zeit und man muss sich auch einmal einigen, in welcher Reihenfolge man die Basisvektoren abbildet. Wenn man das gemacht hat, dann ist durch die Bilder der Basisvektoren alles festgelegt. Das sagt Satz 4.5. Gut, atmen Sie kurz durch. Ich wische eine Runde. Wir haben quasi auch schon ein Anwendungsbeispiel. Wir haben ja gerade ein Beispiel gerade nach Lemma 4.4
gesehen, naja, man hat seine Basis, man nimmt die Basisvektoren, bildet sie irgendwann ab. Der Satz sagt uns jetzt, dass es nur genau ein Homomorphismus von R² an sich selbst gibt, der diese beiden Basisvektoren so abbildet. Jeder andere, der das macht, muss in Wirklichkeit derselbe sein. Gut, den Satz können Sie jetzt hoffentlich noch gut sehen. Und ich gehe an die andere Tafel zum Beweisen. Und ich habe ja schon erklärt, dass wir da auf der einen Seite diese eher kompakte Aussage haben zu Beginn. Das ist auch der Merksatz. Ein Homomorphismus ist durch die Bilder einer Basis in fester Reihenfolge eindeutig festgelegt. Aber zeigen tun wir das, indem wir eine explizite Aussage zeigen, nämlich die zweite. Wir nehmen uns wirklich solche Vektoren her und überlegen uns dann, naja, wenn man sich jetzt zwei Homomorphismen schnappt, die die Basisvektoren auf genau diese Bilder in dieser Reihenfolge abbilden, dann müssen die beiden Homomorphismen gleich sein. Dass es nämlich so einen Homomorphismus gibt, so ein Phi, wie das da in der zweiten Version steht, das haben wir uns ja gerade in Lemma 4.4 schon überlegt. Seien also Phi 1 und Phi 2 Homomorphismen von V nach W, und zwar so, dass sie die Basisvektoren auf W1 bis Wn abbilden, so wie das da angegeben ist. Von den vorgegebenen, also WI. Und dasselbe soll passieren, wenn ich WI abbilde mit W2. Dass es solche Homomorphismen Phi1 und Phi2 überhaupt gibt, das wissen wir aufgrund der Existenz der linearen Fortsetzung. Ich kann ja diese Basisbilder so festlegen, die lineare Fortsetzung definieren, dann habe ich auf jeden Fall einen Kandidaten für so ein Phi. Und jetzt gucken wir, was passiert, wenn es zwei gibt. Wir sehen dann gleich das identisch sind. Und wie machen wir das? Na, zwei Abbildungen sind gleich, wenn sie gleichen Start- und Zielbereich haben und wenn sie mit jedem Vektor das gleiche machen. Start- und Zielbereich sind hier völlig klar V und W, das steht ja da. Jetzt müssen wir also den beliebigen Vektor V aus V hernehmen und müssen gucken, was passiert. Das ist ja V aus V. Zu zeigen ist, gleich schreiben wir das noch alle, wenn wir das nicht vergessen, zu zeigen, und die einzige Information, die wir haben, ist die hier über die Basisvektoren. Naja, Basisvektoren ist schon unser Stichwort. V ist ein Vektor aus V. V kann also als Linearkombination dargestellt werden mit den Basisvektoren aus B und mit Skalaren aus dem Körper K. Das kann ich dann einfach mal machen. Sein Eigenschaft für Phi 1 das Ganze schreiben als Summe E dot von 1 bis n
Ich hoffe, dass man die Indizes lesen kann. Hier läuft i von 1 bis n. Hier steht Lambda i mal bi und hier oben steht aber phi 1. Jetzt weiß ich, dass jedes bi von phi 1 auf bi abgebildet wird. Also kann ich das hier einsetzen. Das steht ganz da oben. Dann kann ich also jetzt das ganze Spiel nochmal rückwärts spielen, aber diesmal mit phi 2. Dann steht hier Lambda i mal bi hoch phi 2 und alles läuft rückwärts mit der Homotopie-Eigenschaft. Ich kann jetzt die ganze Linearkonvention nehmen und mit phi 2 abbilden. Die Linearkonvention ist aber immer noch v. Also steht hier v phi 2 und damit bin ich fertig. Egal, was für ein Vektor v ich mir hernehme, Phi 1 und Phi 2 bilden den auf die gleiche Weise ab, und zwar deshalb, weil man V als Linearkonvention mit den Basisvektoren schreiben kann und weil die gleich abgebildet werden von Phi 1 und Phi 2. Da sehen wir also wieder, wie stark die Eigenschaft ist, eine Basis zu sein. Es reicht, wenn zwei Homomorphismen mit den Basisvektoren das gleiche machen, damit sie mit allen Vektoren aus dem Vektorraum das gleiche machen. Zu definieren mit diesen vorgegebenen Bildern. Und damit kommen wir zum nächsten Satz. Und das ist auf jeden Fall schon einer der Höhepunkte im Kapitel 4. Der Isomorphiesatz für endlich dimensionale Vektorräume. Im Prinzip sagt er, und das wäre auch wieder ein schöner Merksatz, damit zwei K-Vektorräume isomorph sind, sprich, damit es einen bijektiven Vektorraumhomomorphismus von dem einen und dem anderen gibt, reicht es, dass sie über dem Körper die gleiche Dimension haben. Das ist ziemlich krass. Die gleiche Dimension zu haben, wirkt ja nicht besonders stark. Wir können uns total komische Vektorräume überlegen, über dem gleichen Körper, die gleiche Dimension haben, aber die erstmal total unterschiedlich aussehen, aber sie haben die gleiche Struktur. Es gibt eine bijektive Abbildung von dem einen in den anderen, die Vektorraumstruktur respektiert. Das heißt, es ist egal, ob ich in dem einen oder in dem anderen rechne, die wesentlichen Eigenschaften sind gleich. Die Elemente heißen halt nur unterschiedlich. Die sehen irgendwie unterschiedlich aus. Ja, das ist eine starke Aussage und eine, die super nützlich ist, weil wir dann nämlich später, immer dann, wenn wir endlich erzeugte Vektorräume am Wickel haben, uns, wenn es schwierig wird, vorstellen können, ja okay, das ist halt irgendein Vektorraum der gleichen Dimension, den ich besonders gut kenne, mit dem ich besonders gut arbeiten kann. Dann kann man sich erstmal da überlegen, was los ist. Das ist Satz 4.6. Und ich schaue mal, ob der Platz da an der Tafel reicht. Na, ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen skeptisch. Ich fange mal an, dann können Sie, wir haben ja zwei Richtungen Beweis, da steht genau dann, wenn. Und bei der einen Richtung bin ich ganz optimistisch, dass das da auf die Tafel passt. Dann können Sie danach das kurz verdauen und ich wische und danach in die andere Richtung. Denke ich. Das ist jetzt jedenfalls ein Ja. So. Beweis des Isomorphiesatzes. Und wichtig ist, dass wir hier endlich dimensionale Vektorräume haben. Nur weil zwei Vektorräume beide Dimensionen unendlich haben, heißt es überhaupt nicht, dass die isomorph sein müssen. Wieder mal sind unendliche Mengen da. Machen wir jetzt einen Strich. Okay, zwei Richtungen. Und die eine Richtung ist, dass aus der Isomorphie folgt, dass die Dimensionen gleich sind. Die andere Richtung ist, dass aus der Gleichheit der Dimensionen die Isomorphie folgt. Das heißt, in dem einen Fall müssen wir einfach nur zeigen, die Dimensionen sind gleich, wie auch immer man das macht. In dem anderen Fall müssen wir ausgehend von der gleichen Dimension einen Isomorphismus konstruieren. Das ist die Richtung, bei der man sich denken könnte, dass die ein bisschen mehr Arbeit macht. Wir fangen mit der an, die ein bisschen einfacher aussieht, nämlich von links nach rechts. So. K-Isomorph zu W.
Das bedeutet also, dass es einen K-Vektorraum-Isomorphismus von V nach W gibt. Dann kann ich mir ja mal einen hernehmen.
Sei also Phi von V nach W ein, mal gucken, was gehört da alles hin, ein K-Vektorraum-Isomorphismus. So kürze ich das jetzt mal ab.
Ein K-Vektorraum-Isomorphismus, also ein Homomorphismus, der gleichzeitig noch bijektiv ist. So, bijektiv heißt, Moment, wir machen mal einen Schmierzettel.
Wie ist bijektiv? Bijektiv heißt einerseits surjektiv. Das heißt, das Bild muss ganz W sein. Bild, Phi, gleich W. Und andererseits heißt bijektiv aber auch injektiv. Das heißt, der Kern von Phi besteht nur aus dem Nullvektor. So, das sind sehr wertvolle Infos, die wir haben und die wir irgendwie benutzen können. Ich fange mal mit der Info an, dass das Bild von Phi der ganze Vektorraum B ist. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da ankommen.
Da Phi so injektiv ist,
und das bedeutet doch, dass wir jetzt die Dimension von W abschätzen können. Denn wir haben doch in Lemma 4.2 gesehen, dass die Dimension des Bildes immer nur höchstens so groß sein kann wie die Dimension des Startraums. Mit Lemma 4.2, das war Teil G, wenn ich mich nicht täusche. Ja, mit Lemma 4.2G ist also die Dimension von B, was ja dasselbe ist wie die Dimension des Bildes von Phi, kleiner gleich der Dimension von V.
So, wir wollen zeigen, dass die Dimensionen gleich sind und wir haben jetzt schon mal die eine Richtung. Die Dimension von B ist höchstens so groß wie die Dimension von V. Vielleicht haben wir ja Glück und das Argument klappt irgendwie auch in die andere Richtung. Naja, was sagt unser Schmierzettel? Injektivität haben wir jetzt irgendwie nicht gebraucht. Aber die Bijektivität sagt doch auch, dass es eine Umkehrabbildung gibt und wir wissen, dass die ein Vektorraum-Isomorphismus in die andere Richtung ist, also von B nach V. Wir können also das ganze Argument einfach umdrehen und für Phi hoch minus 1 benutzen. Das ist auch Lemma 4.2, oder? Mal gucken. Genau, Lemma 4.2b.
Mit Lemma 4.2b ist 4 minus 1 ein K-Vektorraum-Isomorphismus von B nach V. Sodass das gleiche Argument aber in die andere Richtung die andere Ungleichung gibt.
Und ich quatsche da gleich nochmal kurz durch, aber ich schreibe es erstmal zu Ende ab.
Wir sehen also, der Schmierzettel war ganz nett, aber wir haben das gar nicht alles gebraucht, sondern wir hatten eine andere Idee. Wie würde es jetzt ausführlich aussehen? Naja, Phi hoch minus 1 bildet von B nach V ab und ist ein K-Vektorraum-Isomorphismus, also bijektiv, insbesondere surjektiv. Das Bild von Phi hoch minus 1 ist also ganz V. Dann kommt Lemma 4.2e und sagt, naja, die Dimension des Bildes ist höchstens so groß wie die Dimension des Startraums. Der Startraum ist in diesem Fall B. Also ist die Dimension von V, nämlich vom Bild, höchstens so groß wie die Dimension von B. Beide Ungleichungen heißt, die Dimensionen sind gleich.
Insgesamt ist die Dimension von V gleich die Dimension von B. Und wir haben ja benutzt, dass die Dimensionen alle endlich sind. Wir haben ja so wirklich einmal die Voraussetzung benutzt, dass V und B endlich erzeugt sind.
Das war die Einrichtung.
Damit sie dann auch gucken können.
klappe also aus dem Bild raus und
versuche mal kurz die Klappe zu halten, dann können Sie da in Ruhe gucken und schreiben und überlegen und ich wische. Für die andere Richtung im Beweis. Bei der anderen Richtung fangen wir an damit, dass die Dimensionen gleich sind und dann basteln wir uns ein bisschen Wort ist.
Sigma, einfach nur nicht so viel schreiben zu müssen, immer mit der Schlange. Sei Sigma definiert als halbe Schlange, also als die Karte Fortsetzung von allen. Dann ist Sigma ein Homomorphismus von A nach B, das wissen wir aus Lemma 4.4. Tatsächlich wissen wir sogar, dass es nur genau eine solche Abbildung gibt, die das tut und die Homomorphismus ist, aber das ist gar nicht so wichtig. Sondern was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte mir dieses Sigma schnappen und möchte zeigen, dass das ein Isomorphismus von V nach B definiert. Homomorphismus habe ich schon. Was fehlt also noch zum Isomorphismus? Da fehlt noch die Bijektivität. Injektivität und Sujektivität. Und wir erinnern uns, auf der anderen Tafel stand so auf dem Schmierzettel, Bijektivität, also Sujektivität und Injektivität, kann man bei Vektorraumhomomorphismen immer noch mal so mitdenken mit den Eigenschaften, die wir da haben. Sujektivität, klar, das Bild ist alles. Bei Injektivität haben wir doch die dazu gleichwertige Bedingung, dass der Kern nur aus dem Nullvektor besteht. Ich zeige also jetzt die Injektivität von Sigma, indem ich zeige, dass der Kern von Sigma nur aus dem Nullvektor besteht. Injektivität von Sigma. Das möchte ich gerne zeigen und ich möchte benutzen, dass wir das mit dem Kern machen können. Sei U aus dem Kern Sigma. Ich mache kurz U, wie wir in der Zeit sind. Ich glaube, dass ich das noch schaffen kann. Ganz gut. Der U aus dem Kern von Sigma. Dann schreiben wir U erstmal mit unseren Basisvektoren, denn der Kern von Sigma ist ja ein Teilraum von V. Alles, was in V liegt, kann ich mit einer Basis von V darstellen. Also kann ich U als Linearkombination mit den Vektoren V1 bis Vn schreiben. Sein und dann kann ich ja U einfach mal abbilden und gucken, was passiert. Ich weiß ja, dass U aus dem Kern kommt. Das heißt, wenn ich U abbilde mit Sigma, muss der Nullvektor in B rauskommen. Das können wir schon umschreiben. 0b ist das gleiche wie U abgebildet mit Sigma. Jetzt setze ich für U die Linearkombination ein, die da steht. Ist und dass ich deswegen die Linearkombination und das Anwenden von Sigma vertauschen kann. Sprich, ich kann Sigma hier einfach an jeden einzelnen Vektor ranschreiben. Dann habe ich die Summe, die läuft von 1 bis n über Lambda I mal Vi abgebildet mit Sigma. Ah, Sigma ist die lineare Fortsetzung von Alpha. Alpha bildet die Basisvektoren Vi jeweils auf Bi ab. Sigma macht das also auch, denn die lineare Fortsetzung stimmt ja auf der Basis, mit der man angefangen hat, mit der ursprünglichen Abbildung überein. Statt Vi Sigma kann ich also Bi hinschreiben. So. Und jetzt steht hier eine Linearkombination, die den Nullvektor ergibt, mit den Vektoren b1 bis bn. Die Vektoren b1 bis bn bilden eine Basis von b, insbesondere bilden sie eine linear unabhängige Menge, und wenn ich dann eine Linearkombination habe, die den Nullvektor ergibt, dann muss sie trivial sein. Sprich, diese Lambdas sind alle Null. Aus der Unabhängigkeit der Menge da oben, dann steht da überall 0 und dann kommt insgesamt der Nullvektor raus. Das heißt, U muss der Nullvektor sein in V. muss es der Nullvektor sein. Das heißt, dass der Kern nur aus dem Nullvektor besteht. Und dann kommt irgendein Lemma. 225 Teil D. Sigma ist injektiv.
Wir sagen einmal den Merksatz. Der Merksatz dazu ist, je zwei endlich erzeugte K-Vektorräume sind isomorph, genau dann, wenn sie die gleiche Dimension haben über den Grundkörper. So, dann können wir jetzt noch ein wunderbares kleines Korollar beweisen. Korollar ist einfach nur Mathe-Slang für Folgerung oder Resultat, das mit wenig Aufwand folgt aus etwas, was wir schon wissen. Das steht hier mit dem Merksatz, den habe ich Ihnen auch nochmal aufgeschrieben. Ups, ich verstehe die ganze Zeit im gleichen Bild. So, da bin ich wieder. Den Merksatz habe ich gerade schon erzählt. Korrelat 4.7 sagt, jeder n-dimensionale Vektorraum über k ist isomorph zu k hoch n. Dabei ist n jetzt irgendeine natürliche Zahl oder 0. Und ja, das ist klar, wenn man sich nochmal Satz 4.6 anguckt, denn k hoch n ist ja ein n-dimensionaler Vektorraum über k. Wenn ich also jetzt noch irgendeinen habe, der auch Dimension n hat, dann sind die automatisch isomorph, weil sie ja die gleiche Dimension haben über den Grundkörper k. Das kann man sich jetzt aber auch nochmal ganz konkret überlegen. Ich möchte Ihnen diese Idee einmal anschreiben. Dafür reicht mir das bisschen Tafelplatz, was ich noch habe. Und damit hören wir auch wenn da noch Zeit ist. So, da unten ist noch ein bisschen Platz. Und ich möchte Ihnen die Idee erklären, wie man konkret einen Isomorphismus basteln kann von irgendeinem n-dimensionalen Vektorraum k über k in k hoch n. Und wenn Sie Interesse haben, ich habe mir das notiert als Podcast-Folge, dass ich das mal an einem ganz konkreten Beispiel vorführe. Ich nehme also irgendeinen konkreten Vektorraum, zum Beispiel über r, von irgendeiner Dimension, und der Vektorraum ist vielleicht ein bisschen seltsam, und dann könnte ich Ihnen einmal erklären, wie man ganz konkret eine Abbildung bastelt in r und n, also ganz konkret mit Tupin. Wir sehen jetzt schon mal, wie das funktioniert. Also eine Bemerkung zu Korrelat 4.7. Dazu nehme ich mir irgendeinen n-dimensionalen Vektorraum v her und wir nehmen dann eine k-Basis her. Sei also n aus der 0. Hier sehen wir also, dass die lineare Fortsetzung super praktisch ist, um Abbildungen zu konstruieren. und in einer Podcast-Folge werde ich es mal für eine konkrete Dimension vorführen und für einen konkreten Körper, also R wahrscheinlich, damit Sie einmal diese ganzen Rechnungen sehen und damit Sie nochmal nachvollziehen können, warum jetzt die ganzen Eigenschaften, über die ich hier immer so schnell rede, wirklich sofort folgen, einfach aus all dem, was wir jetzt schon wissen. So, das gibt es also auf jeden Fall noch einmal konkret. Und dann kann ich jetzt zum Abschluss mit Ihnen den nächsten Satz feiern, den beweisen wir am Donnerstag. Das ist nämlich der Dimensionssatz für Vektorraumhomomorphismen. Das ist ein wirklich fantastischer Satz. Wir schließen das Kapitel ab mit einer Folgerung aus diesem Satz. Und diese Folgerung nenne ich das Superkorollar, weil es einfach so stark ist und weil es an so vielen Stellen und so viel Arbeit spart. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich feiere das in dieser Vorlesung mehr als sonst, weil ich einfach gemerkt habe, dass es das verdient hat. Und die Basis dafür ist der Dimensionssatz für Vektorraumhomomorphismen. Was da passiert ist, dass wir zwei Vektorräume haben, V und B, über den gleichen Körper K, wie immer, und V soll endlich erzeugt sein. Und dann werden wir zeigen, dass für jeden Homomorphismus von V nach W die folgende Dimensionsformel richtig ist. Die Dimension von V über K ist das gleiche wie die Dimension des Bildes von Phi plus die Dimension des Kerns von Phi. Und das ist wirklich ganz toll. Und das Erstaunliche ist, dass wir hier auf einmal einen Teilraum von B, also vom Zielbereich, haben mit der Dimension, das trägt was zur Formel bei, und der andere Beitrag ist ein Teilraum von V, also vom Startbereich. Und irgendwie passt es auf magische Weise alles zusammen. Und wie und warum diese Magie funktioniert, das werden wir am Donnerstag in der Vorlesung sehen. So, ich bedanke mich bei meinen sehr geduldigen Zuhörern, Jean-Luc, und beim sporadischen Weihnachtswichtel. Und ich muss Ihnen das kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie das in der Kamera sehen können. Vielleicht müssen Sie ein bisschen ranzoomen. Jean-Luc ist wach und munter wie immer, aber den sporadischen Weihnachtswichtel habe ich jetzt erfolgreich so in den Schlaf gequatscht. Der sieht sehr müde und verschlafen aus. Aber immerhin musste ich so nicht nur mit dem leeren Hörsaal reden, sondern hatte hier sehr freundliche Gestalten, die mich angeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.